Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst.
Moin Jochen.
Ich steige direkt mit einer Frage ein. Ihr habt ja die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, beziehungsweise eher Horst. Fragen@horstunderfisch ist die E-Mail-Adresse. Michael fragt, lieber Jochen, lieber Horst. Durch den gemischten Hack-Podcast bin ich vor knapp einem Jahr auf Route raus, der Spaß beginnt, aufmerksam geworden. Die Serie und jetzt auch euer Podcast hat mich tatsächlich dazu bewegt, meinen Fischereischein zu machen. Oha. Den ich endlich vor 2 Wochen abholen konnte. Glückwunsch. Ich habe bis heute zwar immer noch keine Route ausgeworfen, würde es aber gerne im Urlaub nächsten Monat an der Ägäis Mittelmeer wagen. Wie sollte ich am besten vorgehen? Worauf sollte ich achten? Welche Technik ist am besten geeignet? Ich werde die Möglichkeit haben, sowohl am Ufer als auch vom Boot zu angeln. Ich hoffe, ihr macht noch lange weiter. Wünsche euch nur das Beste. Also, fassen wir zusammen. Gerade Angelschein gemacht, nach 2 Wochen noch nicht geangelt und jetzt direkt ins Mittelmeer.
Naja, also wie gesagt, das Mittelmeer, also er kann ja einmal vom Ufer aus angeln, also da wird ja überall in den Molen und Häfen wird geangelt mit relativ einfachen Geschirr. Da gibt's ja die Meeresche und alles Mögliche nicht. Sonst kann man vom Strand aus angeln. Vom Strand aus braucht man natürlich etwas stabilere, kräftige Routen, eine Brandungsroute, braucht nicht so das teuerste kaufen. Aber vom Ufer aus zu angeln, um relativ weit zu werfen, braucht man schon stabiles, robustes Geschirr. Und vom Boot aus natürlich wieder eine kürzere Route, so eine Allround-Route. In der Regel, er hat ja wahrscheinlich kein eigenes Boot, haben die Bootsbesitzer. Also bevor ich mir was kaufen würde, würde ich da erstmal hinfahren und dann vielleicht so eine Guiding-Tour buchen, nicht? Und die haben sämtliches Angelgerät an Bord. Nicht? Und das ist also nicht so ganz einfach. Ich habe da selbst auch schon gefischt und geangelt. Also die angeln teilweise vom verankerten Boot mit speziellen Routen, mit relativ kleinen Haken. Aber das Mittelmeer gibt natürlich alles her. Nicht? Vom Thunfisch über den Red Snapper und was weiß ich. Also bevor ich mir da mit großem Angelgeschirr und Ähnlichem ranreisen würde, würde ich mich erstmal vor Ort vertraut machen, mir das angucken, mit den lokalen Anglern mal sprechen, vielleicht eine Standardroute mitnehmen, eine einfache, stabile, so eine Allround-Route, was so eine stabile Route und Schnur, vielleicht so eine 2,70 Meter oder 3 Meter Route, die ich hier auch einsetzen kann, bespult mit einer vielleicht 8 oder bis 12 Kilo geflochtenen Schnur, da macht er nie was verkehrt mit und die Köder und alles andere muss er sich sowieso vor Ort beschaffen, nur dann angeln die teilweise auf Tintenfische, auf diese Bulltops und ähnliches. Also er sollte erstmal Erfahrung sammeln, er geht es natürlich schon gleich speziell und bevor er viel Geld ausgibt, also wie gesagt, man weiß ja nicht, will er nur vom Ufer aus angeln oder vom Boot aus angeln, das sind eben unterschiedliche Angelarten, also ich würde mir das erstmal angucken und vielleicht so eine begleitete Angeltour machen, dann habe ich schon mal reingeschnuppert und weiß, was mich erwartet.
Und vor allem, er will wahrscheinlich auch Fische mit nach Hause nehmen. Dann würde ich mir auch dann Gedanken machen, ob das überhaupt geht.
Mit dem Auto oder so. Bei den Temperaturen jetzt im Urlaub, also das ist schon mehr Hobby. Also, ja. Die soll er, wenn er dann Fische fängt,
direkt vorne auf dem Grill, direkt abends grillen.
Ja, die er da genießen kann, also, die sollte er sich dann lieber da schon gleich abends zubereiten. Und das ist ja dieses mediterrane Klima, also überall kriegst du ja an den Stränden frisch gegrillten Fisch und ähnliches zu kaufen. Ne? Die haben ja Doraden und alles. Also das ist schon eine feine Sache, nicht?
Aber ist das eigentlich ein Gebiet, was du, wo du sagst, da angle ich gerne? Oder ist das
nein,
so
also wie gesagt, ich bin ja so häufig auch noch nicht gewesen, wenn die im Urlaub machen. Ich habe zum Beispiel Freunde von mir, die fahren jedes Jahr nach Kroatien, fischen da oder in der italienischen Adria. Guck mal, aber die angeln dann teilweise auf Thun, die haben eigene Boote, nicht? Und die Einheimischen fischen wieder mehr auf kleinere Fische, die nehmen verwerten eigentlich alles. Ich habe ja mal in Portugal, in Montenegro, also hier, meistens ist das dann ja hier so Italien, die Region. Guck mal, das Mittelmeer ist ja wahnsinnig groß, du kannst ja einmal von Afrika aus dem Mittelmeer fischen und dann einmal von Italien oder Frankreich, Spanien. Ich bin in Gibraltar gewesen. Also das ist schon eine riesige Wasserfläche. Da müsste man sich, also bevor man sich da überhaupt Gerät kauft und als Neueinsteiger erstmal hinfahren, sich das alles angucken. Und wie gesagt, das ist hochinteressant an den Häfen und so. Überall sitzen die Einheimischen, was du und angeln da, teilweise eben mit Brandungsrouten oder auch mit einfachen herkömmlichen Geräten in den Häfen. Also das sollte er sich erstmal angucken.
Oder einfach hier bleiben, denn die Hechtsaison beginnt. Ja, das ist ja so das Thema, was jedes Jahr, ich glaube auch nicht nur die meisten Hörer hat, sondern die Angelzeitschriften sind immer voll.
Ja, das ist so klassisch, was so. Guck mal, wenn du so eine Angelzeitschrift hast, ist immer das Gleiche. Also, jetzt war es, um die tote Zeit zu überbrücken, ist ein Friedfischangel, Raubfisch und Karpfenangel und ähnliches. Und jetzt, wie gesagt, die Schonzeiten sind sehr unterschiedlich. Ich war jetzt gerade an einem Gewässer, da hat die Schonzeit am 1. Mai geendet. Bei uns selber hier in Bridget endet die am 15. Mai. Wo wir jetzt hinfahren, endet die erst am 15. Juni. Also da muss man sich vorher vertraut machen. Aber normalerweise ist der Hecht mit dem Leichen durch und man kann beruhigt auf Hecht fangen, angeln. Und ich bin auch relativ erfolgreich eingestiegen. Aha. Also mein erster Hecht war gleich einer von 1,10 Meter.
Du sagst ja immer, jeder träumt von 1 Meter Hecht.
Ja, ja, 1 Meter Hecht. Und wie gesagt, ich war ja wieder mit Heinz, wir haben eine Folge gedreht und da hatte ich eben das Glück, weißt du, ich kriegte gleich so eine Hechtmutti von 1,10 Meter, da war die Saison für mich gelaufen. Also Meter Hecht ist schon mal so eine Herausforderung. Mittlerweile ist, weißt du, die Angeltechniken und Angelarten werden ja immer spezieller. Aber du, ich habe einen ganz sensiblen Köder geangelt, weißt du kannst da heutzutage, weißt du, wir waren dann gemeinsam mit Uli Bayer. Uli Bayer ist eigentlich Deutschlands bekanntester Hechtangler. Ne? Mhm. Den kenne ich schon mein ganzes Anglerleben quasi, weißt du. Und wenn einer sich Hechtkaiser oder Hechtkönig oder Hechtpapst von Deutschland bezeichnen kann, dann würde ich sagen, das ist dieser Uli Bayer, ne? Ein Pfundskerl. Und mit dem waren wir gemeinsam los. Und der hat auch spezielle Köder entwickelt, was du kriegst hier heute zum Beispiel, er selber angelte mit einem Jerk. Ein Jerk ist ein relativ kompakter Holz, meistens aus Holz oder Kunststoff hergestellter Köder, der sich besonders langsam führen lässt, nicht? Und ich habe gerade gestern einen Freund von mir, dem habe ich eine Angelrute besorgt, der angelt jetzt mit riesigen Gummifischen, weißt du, das ist ja immer dieser Unterschied, ich freue mich über einen Hechtbiss. Ich hatte auch noch einen untermaßigen Hecht oder ähnliches, weißt du, das kann dir auch sehr langweilig machen, wenn du den ganzen Tag Köder wirfst. Und andere, weißt du, haben immer eben nur das Ziel, besonders große kapitale Hechte zu fangen. Und ein Meterhecht ist schon kapital, aber die können natürlich auch noch größer werden dann. Ne?
Verrätst du Geheimnisse aus der nächsten Folge oder ist das alles okay?
Nein, denn das kann ich euch erzählen. Okay. Weißt du, guck mal, die Leute sollen sich das ja angucken. Man weiß ja auch nie, weißt du, wann die Folge, die wird ja relativ spät gesendet.
Und, okay, das heißt, wir plaudern jetzt nicht Geheimnisse.
Nein, wie gesagt, guck mal, das war natürlich, Jochen, ich sag ja, Angeln ist natürlich eine ganze Portion Glück. Guck mal, wenn du zu dritt im Boot wirfst, was, und du wirfst faktisch den gleichen Radius ab mit deinen Ködern, ne? Und da macht sich ja jeder vorher Gedanken, weißt du, welchen Köder nehme ich, was, wenn du die Artenvielfalt und die Vielzahl von Ködern siehst, die es zum Hechtangeln gibt, ne? Das ist ja schier unerschöpflich, ne? Das gibt vom Gummifisch über einen Blinker, über einen Wobbler, über einen Jerk oder es gibt eigentlich alles, nicht? Und dann musst du dich natürlich für irgendwas entscheiden, nicht? Viel wichtiger ist, dass du dein Gerät vernünftig zusammenstellst, weißt du, dass du weißt, du fischst einen großen kapitalen Fisch, der dann auch messerscharfe Zähne hat, ne? Also das Nonplusultra ist, bevor ich zum Raubfischangeln gehe, was du, baue mein Gerät zusammen und ich würde nie ohne Stahlvorfach auf Hecht angeln.
Ja, ne? Hast du schon immer betont, ja, ja. Sonst ist die Schnur einfach durch.
Ja, ne? Und was du, da streiten sich dann auch die Experten. Einige fischen mit Hartmono, also mit so, oder Fluorcarbon in dicken Stärken, aber dann muss das schon mindestens eine 19er sein oder ähnliches, was du. Und auch selbst die wird teilweise gekappt. Wir haben mal mit einem strikten Verfechter dieser Hartmono-Geschichte, also dieses, das ist eine flexible Schnur, die ist flexibler als Stahl, bis zu einer gewissen Stärke und ja, das ist doch hier mit Hecht zu rechnen und so, ja du, ich habe Hartmono drauf, passiert nichts, du, bums, kriegst dann bis glatt durchgeschnitten, das ist so ein 80er Hartmono, also wie gesagt, Leute, wer auf Hecht angelt oder mit Hecht zu rechnen ist, immer eine Stahlspitze davor stellen, da muss man noch wieder unterscheiden, was du, das gibt heute ja Stahl 7x7 und 1x7, also unheimlich viele auch neue Entwicklungen, es gibt ja zum Beispiel Stahlvorfächer, die man knoten kann, normalerweise werden die gekrimmt. Also du hast so eine Krimpzange und viele machen sich die selber, kannst sie aber auch handelsüblich kaufen. Und wer viel mit großen, stabilen Ködern angelt, speziell mit diesen Jerks, der sollte immer ein Titanvorfach davor schalten. Ne? Die Titan ist steifer. Ne? Es besteht ja die Gefahr, was, wenn du jetzt deinen Köder rauswirfst, dass sich der so ein Jerk hat mindestens 2 große Drillinge, manche haben sogar 3, die können sich dann immer in der Schnur verhängen. Nicht? Und deswegen musste dieses Vorfach eben stabil sein. Also ein Titanvorfach bei großen, schweren Ködern wie Jerk oder ähnliches und sonst normales Stahlvorfach beim herkömmlichen Ködern, was so. Ne? Und Ich hatte einen ganz sämtlichen No-Name-Köder, was so ein kleiner Glüder, hier so ein Gliederfisch ist das. Da musst du dir vorstellen, auf einem stabilen Gewebe ist ein Fischimitat, ne, das in kleinen Stücken ist, das also gelenkig ist. Ne, Und das hat geklappt, weißt du, hier, während Uli dann mit einem riesen Jerk geangelt hat, weißt du, das gibt dann ja noch die speziellen, also das sind alle Köder, die es in der Wirklichkeit nicht gibt. Ne? Du musst den Hecht einfach aufmerksam machen und vielleicht auch mal vergrätzt, der will vielleicht gar nicht mehr reißen und sieht da irgendwie so ein buntes Teil vor dir rumschwimmen. Ne? Das gibt's eben, diese Jerks, das sind richtig große, also das gibt's Kunstwerke. Wir waren jetzt in Röbel, da haben zwei begeisterte Angler, weißt du, haben dann eine Angelveranstaltung ins Leben gerufen, weißt du, mit so einer kleinen Verkaufsshow, man muss den ehrlich Kompliment aussprechen, haben wir super organisiert, weißt du, in Röbel an der Müritz, wir hatten tolles Wetter, wir waren am Sonnabend, war richtig brechend voll, Sonntag war natürlich für Muttertag, waren der ein und andere war weniger da, aber es war wirklich eine gelungene, tolle Veranstaltung, man konnte dort Angelgerät erwerben, aber was viel wichtiger war, es war auch ein Schauangeln, weißt du, du konntest am Hafen dich informieren über die verschiedenen Angelarten, da waren Fiederangler, Friedfischangler, Hechtangler. Es wurden während der Veranstaltung Hechte gefangen, die wir auch während der Veranstaltung zubereitet haben. Heinz ist ja so der Kochfanatiker, weißt du, und wir haben dann da eine Kochshow gemacht und haben Hecht filetiert, in kleine Stücke geschnitten mit einem professionellen Koch, der Bundesverband, der Deutsche Angelverband, der macht so eine Aktion Catch and Cook, also fangen und kochen, weißt du, und wie man den Fisch verwertet. Und man kann ja mittlerweile alle Fische verwerten.
Das gefällt mir aber. Das ist genau mein Motto.
Absolut. Nein. Und wie gesagt, wir haben dann auch da, wie gesagt, da wurde ein Hecht gefangen. Den haben wir dann mit den sogenannten Fünf-Schnitte-Technik, also fast gretenfrei filetieren können. Und der wurde dann in so einen Bierteich gebacken, was so ähnlich wie du das kennst, weißt du, mal in Holland Kippeling oder wie die Dinger da heißen. Haben wir dazu bereitet, die Leute haben das verkostet, die waren begeistert, nicht? Also, der Koch, der Moritz Freudenthal, der ist der professionelle Koch, der hat unser Catering-Unternehmen, der ist vom vom Deutschen Anglerfischerverband eingestellt und macht überall Kochshow und zeigt den Leuten, wie man die Fische zubereiten kann. Und das war eben, wie gesagt, eine rundum gelungene Veranstaltung, nicht? Auch die Friedfischangler kamen zu ihrem Recht, der eine oder andere hat seine Geräte erneuert und sich was Neues gekauft, war ein unterhaltendes Programm und das soll im nächsten Jahr weitergehen, also es ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Unter anderem war auch der Landeswirtschaftsminister aus Mecklenburg-Vorpommern da, ne, der amtierende, der ist Deutschlands am längsten amtierender Ministerpräsident, der Till Backhaus, also der schon ewig hält er sich im Sattel, ne, und ein Fundskerl, Jochen, und hat eben für die Angler ein Herz, weißt du, nicht? Der weiß, wovon er spricht, nicht? Der unterstützt das Angeln, der hat auch seinen Sohn dabei, der begeistert, der Fan von unserer Fernsehserie, der Hute raus ist. Also es war eine runde, gelungene Veranstaltung. Und da wurden eben auch die unterschiedlichsten Köder festgestellt und da waren auch richtige Künstler am Werk, die Jerks bauen, nicht? Also wirklich, das ist alles hochwertig professionell hergestellt, weißt du? Die Dinger müssen ja dürfen nicht einfach runtersacken, weißt du, die müssen im Wasser so stehen, Suspender nennt sich das, weißt du, also die da in einer gewissen Wassertiefe langsam runtergehen, stehen lassen und niemand ultra langsam führen kann. Und das ist das Geheimnis des Hechtangelns im Mai, Anfang Juni, weißt du, den Köder langsam zu führen. Und da musst du natürlich einen Köder haben, der schwimmt, weißt du, und der Jerk hat er schlagen, weißt du, den wird dann durchs Wasser geschlagen oder so kleine Bewegungen gemacht, weißt du, aber der bleibt dann immer mal stehen. Während du, würde man sagen, jetzt ein Blechköder, ein Spinner oder ähnliches, den musst du ja ständig in Bewegung halten, also relativ schnell führen und kurbeln.
Weil der so schnell absackt.
Ja, der würde ja dort zum Grund durchsacken und ähnliches und diesen Jerk. Und das ist das Geheimnis, weißt du, den lässt du mal ein paar Sekunden stehen, dann haust du dir wieder Leben ein, weißt du, und dann kann der Hecht, weißt du, der braucht ja nicht wie so ein Wahnsinniger hinterher schwimmen, sondern kann ihn dann angreifen und sitzt da drauf, nicht? Und das ist im Augenblick so, glaube ich, der populärste Köder, den da viele Leute bauen und viele auch selber, viele haben ja auch Spaß dran, gibt ja beim Fliegenfischen, die ihre Fliegen binden. Ich baue meine Brandungsvorfächer, meine Norwegenvorfächer, alles selbst, habe ich auch wirklich Spaß dran und so, bauen die da richtige tolle Kunstwerke, nicht? Da war auch Das wird dann ja auch immer noch unterstützt, was so da ist, eine Gruppe, die sammelt immer für die Deutsche Krebshilfe. Und da hatte einer, was so auch richtige Kunstwerke hergestellt, die man sich also ins Büro stellen kann, was so wie so, musst du dir vorstellen, wie ein Bild, ne, also dieser Jerk mit wie Schilf und Ähnlichem da drauf, weißt du, die wurden dann da versteigert. Und ich glaube, den höchsten Erlös hat hier so ein Jerk mit Hansa Rostock Farben verdient. Da war dann Fan von Rostock, Hansa Rostock, die ja nun leider abgestiegen sind. Aber och, das ist Fußball. Ne?
Naja, ich als Fortuna Düsseldorf-Fan, was soll ich denn dazu sagen? Sag mal, aber bist du denn auch jemand, der dann in jede neue Hechtsaison geht mit, ich probiere mal was Neues aus? Oder sagst du, hör mal, nee, ich glaube, ich mache das so wie immer.
Ich mache es immer wie immer, Jochen. Ich habe immer die alten Klassiker in meiner Kiste, die eigentlich jeder Hechtangler hat. Also da gehört der FZ zu, da gehört ein großer Maps dazu. Also das sind so die Klassiker. Und viele kommen wieder zurück zu den Ursprüngen. Also ein Spinner geht immer. Also wie gesagt, der Klassiker ist nach wie vor der Gummifisch. Nicht? Also dieser Gummifisch lässt sich eben auch, da gibt es ja die verschiedenen Konstruktionen, der lässt sich langsam führen oder schneller führen, da gibt es auch welche, die schwimmen und ähnliches. Also der Gummifisch ist eigentlich der Top-Köder, auch bezahlbar, nicht? Also das ist relativ preiswert und damit kann man eigentlich alle Fische fangen, nicht? Aber natürlich gibt es was auch ganz aufwendige, zum Beispiel Wobbler, eine Zeit lang waren die alle Wobbler waren im Gespräch, Rapalla, nicht der Juri, oder Rapalla war ein Finne, der die ersten Dinger geschnitzt hat aus Balsaholz, war so ein ganz der bekannteste Hechtangler der Welt, nicht darauf, dass eine Firma entstanden, die richtige Wobbler baut, was so mehrgliedrige, große Wobbler, Schleppwobbler, ähnliches, was so, ne, auch die hat jeder in der Kiste. Also, man neigt natürlich dazu zum Übertreiben, aber ich bin eben, also, ich kaufe eigentlich gar nichts Neues mehr, was so, ich lasse mich durch die ganzen Farben und Vielfalt nicht verrückt machen. Guck mal, es ist ja so, heute wird ja, du kannst ja, alles Mögliche im Internet gucken, weißt du, und da werden natürlich immer dann die Szenen gezeigt, die spektakulär sind, Jochen. Guck mal, ich habe jetzt mit einem ganz banalen Köder beim dritten oder zehnten Wurf, weiß nicht mehr genau, mit der 10 Hecht gefangen. Ne? Wenn ich da jetzt mit dem Köder oder sonst was alles, dann siehst du nachher gleich junge Leute, die laufen in den Laden und wollen den gleichen Köder haben. Nicht? Das ist die Taktik. Und die wissen aber gar nicht, was, wie wird der geführt? Nicht? Wie muss ich den durchs Wasser einfach nur durchleiern, stehen lassen, sinken lassen, ähnliches. Das sind erstmal Erfahrungen. Was du, also es nutzt dir ja nichts, du rennst in den Laden, was, weil du im Internet gesehen hast, einer hat mit Köder XY schon einen großen Hecht gefangen, den binde ich mir jetzt ran, werfe den ins Wasser und dann springt mir auch so ein großer Hecht an Haken. So ist es eben nicht.
Werden wir gleich nochmal beschreiben. Für alle Anfänger hatten wir es zwar schon mal vor einem Jahr, aber ist völlig egal, kann man immer wieder drüber reden. Aber Hand aufs Herz, hast du irgendwann mal gedacht, ja, ich entwickle den Henningsköder?
Nein, nie.
Gab es denn Leute, die gesagt haben, komm Horst, wir machen das.
Ja.
Was du hast einen großen Namen, es läuft wie Hulle.
Ja, ja. Heinz hatte auch schon mal Idee oder sonst was alles. Also nee, da halte ich überhaupt nichts von, was du dann, wie gesagt, du, also so richtige Innovation, also was Neues zu entwickeln, so, oder das gibt's einfach gar nicht, nicht? Also es ist eben, weißt du, die werden geändert, ne? Guck mal, nimm mal jetzt hier einen Blinker, einen klassischen Blinker, so einen Löffelblinker, ne? Die Form ist tausendfach kopiert, was du, wird denn anders gefärbt und ein bisschen anders gewölbt, aber ist eigentlich immer das Gleiche.
Gibt es auch kein Patent drauf, glaube ich, oder?
Nee, manche machen einen Gebrauchsmusterschutz und so, ja, aber das okay. Ist so wahnsinnig teuer, weißt du, und das ist auch so problematisch, weil du im Augenblick läufst ein Streit im Internet, weißt du, hat irgendjemand hat einen neuen Köder entwickelt, weißt du, und der ist irgendwie durchgesickert, hat eine andere Färber nicht schon kopiert und gleich auf den Markt gebracht und das ist anscheinend nicht die gleiche Qualität, da wird dir unheimlich viel kopiert. Ja, wenn du heute irgendwie was baust, was erfolgreich ist oder was gut vermarktet wird. Es gibt eine Firma, die verkauft die simplen Gummifische. Also macht ein richtig tolles Marketing. Ne? Die verkaufen einfache, billige Gummifische in meinen Augen zu einem überhöhten Preis. Ne? Das ist einfach die Werbung, ne? Die dann anspricht. Und wenn du davon berieselt wirst, das gab mal Flying Lure oder so ähnlich, das ist ein amerikanischer Köder, weißt du, der lief im Fernsehen rauf und runter in der Reklame, was das war, ein Köder, der rückwärts lief. Weißt du, da konntest du unter Molen mitwerfen und so, aber das musstest du beherrschen. Oder Normalverbraucher konnte das gar nicht. Ne? Das Ding wurde gekauft wie geschnitten Brot. Jeder hat so ein durch die Werbung hat jeder sich da anstecken lassen und so ein Ding gekauft. Nicht? Also wenn das geschickt vermarktet wird, das ist eben heute so, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich selber, Jochen, halt da von den ganzen bunten Kram nicht allzu viel. Also man braucht wirklich nicht Unmengen davon an Köder mitzuschleppen. Ne?
Das Horst-Hennings-Vorfach. Stabil.
Ja, ja. Nein, du, auch was du die Vorfächer, was du, das, jeder, es gibt immer mal so Innovationen, was du gerade mal sagen würdest, beim Vorfach, beim Brandungsangeln, da gibt es so Techniken, wo man denn den Haken einklippen kann. Ne? Aber das ist im Grunde genommen ein einfacher Haken. Ne? Das ist nur, damit dein Köder im Flug stabil liegt, weißt du, und ihn nicht durch den harten Druck wegfliegt, nicht wegfliegt. Weißt du? Und da gibt's eben, da entwickelt einer den Plastikhaken, der andere Metallhaken oder ähnliches. Aber im Grunde genommen kann man das alles selber bauen. Gut. Und das ist das Schlimme, Jochen. Es baut ja fast keiner mehr. Die Leute wollen alle fertig kaufen. Mhm. Guck mal, ich habe nicht entwickelt, aber was so, ich habe mir mal Gedanken gemacht, zum Beispiel über ein Rotbarschvorfach. Ne? So ein Rotbarschvorfach besteht in der Regel aus 5 oder 6 Haken, was du in 1 Meter Abständen, nicht? Damit du die Wassersäule besser abfischen kannst. Und bei den herkömmlichen, das gibt nur einen Knoten, mit dem fast alle Vorfächer geknotet werden, was ist so ein Schlaufenknoten, ne? Die haben den Nachteil, dass die sich immer verdrehen. Weißt du, wenn du die jetzt aus großer Wasser hochholst und einen Tag damit geangelt hast, dann kannst du die wegwerfen, weißt du. Und da habe ich mir jetzt Gedanken gemacht und habe dann einfach mal den Vorschlag gemacht, lass uns doch da Wirbel zwischenschalten, ne? Die sich wirklich ausdrehen. Weißt du, es gibt ja so ganz einfache Wirbel, die sich nicht drehen. Also und jetzt haben wir einen Vorfach oder nicht ich, die Chinesen haben dann so ein Vorfach gebaut, weißt du, mit so speziellen Wirbeln, die sich wirklich um die eigene Achse drehen. Also jeder Wirbel hat so 6 Drehpunkte, dass sich das nie vertüdert. Mhm. Und das Schöne ist, was wir haben damit gefischt, haben das natürlich auch gefilmt, nicht? Und du holst so ein Vorfach aus großer Tiefe, aus 160, 180 Meter Wassertiefe mit 3, 4 oder 5 Rotbarschen dran. Und das Vorfach ist schnurgerade, nicht verheddert und nicht vertüdelt.
Dann hast du also praktisch deine Idee kostenlos abgegeben.
Ja, natürlich. Also,
Mensch, du bist viel zu gut.
Ja, das weiß ich, Jochen.
Das heißt, nein. Du hast eine neue Idee auf den Markt gebracht, wenn ich das richtig mal verstehe.
Eine neue Idee, also das gab's was Ähnliches, gab schon mal. Ja,
was Ähnliches.
Also es gibt entweder ein herkömmliches Rotbarschvorfach. Ja. Ne, besteht in der Regel aus 5 oder 6 Haken, ist relativ lang und neigt dazu, immer zu verheddern. Weißt du? Und das Vorfach, das eben wir jetzt auf da oder die Firma, die mich unterstützt, auf den Markt gebracht hat, weißt du, verdreht sich eben nicht. Und du kannst mal sehen, was du da, wir haben dann auch ein Video gedreht, die roten Riesen vom Öxfjord. Wir haben da wirklich klotzig gefangen und ruckzuck war dieses Vorfach ausverkauft. Ne?
Ja, es gibt's doch gar nicht.
Ja, das war ruckzuck, was die Leute haben das gesehen und haben eben erkannt, das ist funktioniert. Ne? Das ist wirklich, das kannst du. Was wir heute alle von nachhaltig sprechen, Jochen. Ich habe dieses Vorfach jetzt bei mir in der Kiste. Die Haken fangen ein bisschen an zu rosten, sind aber immer noch scharf. Aber es funktioniert noch. Also du kannst es nach dem Angeln wieder aufwickeln, was du schön mit Süßwasser abwaschen, trocknen lassen und kannst es im nächsten Urlaub wieder verwenden. Während die doll verdrallten Dinger, die hast du nur am Poolen und kriegst die nie auseinander, musst dann irgendwie auseinanderschneiden.
Ja, aber dann hast du doch eine Marktidee gehabt, die ja super ist.
Ja, das Ding funktioniert, weißt du, wurde gut verkauft, weißt du, das freut einen dann ja auch, ne? Also ich werde immer wieder, wir machen ja nur viele Messen und ähnliches, weißt du, wird auf das Ding angesprochen, die Leute sind begeistert, weißt du, guck mal, ich bin ja nun schon, lauf auf die 80 zu, ich bin ja jetzt schon ewig unterwegs, weißt du, und ich habe noch nie Prügel oder gekriegt, dass mir Leute sagen, du hast mir Mist erzählt oder Falsches, weißt du, alles das, was ich den Leuten empfehle oder auch vorstelle, habe ich selber gefischt, wovon ich überzeugt bin, alles andere würde ich auch nicht machen, ne?
Mensch, du hättest mal so ein Marketingmensch an deiner Seite, der okay, für jedes Vorfach kriegt der Horst auch noch 3,50 €.
Ja, genau, weißt du. Und darum, weißt du, nein, ich werde ja genug unterstützt, Jochen, weißt du, ich bin da so wunschlos glücklich, also ich brauche das nicht mehr. Und weißt du, um mich da irgendwie rumärgern und dann wegen so ein paar Cent, du weißt ja heute auch die ganzen YouTube-Stars, die meinen ja alle, weißt du, wenn sie 100 oder wenn sie 1000 Klicks haben, dann gibt es gleich Geld oder ähnliches. So ist das ja nicht, weißt du. Nicht? Und ich bin mit dem, was ich habe, voll zufrieden. Du, mehr als essen und trinken kann ich nicht, weißt du. Und ob ich jetzt noch 50 Euro mehr auf dem Konto habe oder nicht, das macht mich wirklich nicht reicher.
Ne? Ach, das ist aber schön. So, jetzt müssen wir noch einmal für den völligen Anfänger einmal zum Hechtangel nochmal kommen. Wir haben es ja schon öfter mal erzählt. Was sind die Grundvoraussetzungen? Was ist das Wichtigste, was du Anfängern mit auf den Weg geben musst?
Also es kommt immer darauf an, ob du jetzt vom Boot oder vom Ufer angelst. Sagen wir mal, der normale Otto Normalfacher ist Uferangler. Ne? Dann würde ich immer eine 2,70 Meter lange stabile Rute empfehlen mit so einem Wurfgewicht 30, 70 Gramm oder 20, 80 Gramm. Also was so eine zweigeteilte Rute, die ein bisschen Rückgrat hat, etwas stabiler ist, dass ich auch etwas schwerere Köder wechseln kann. Dazu mindestens eine 4000er Stationärrolle. Ne? Also die sind ja unterschiedlich groß, aber mindestens eine 4000er Stationärrolle und die bespult mit einer mindestens 10 bis 12 Kilogramm tragenden Schnur, in der Regel 16 oder 18 Millimeter Durchmesser. Was so. Ich gucke immer nur auf die Tragkraft, wenn ich mir eine Schnur kaufe. Ja. Die Tragkraft, die kann man ja kontrollieren. Die Schnurstärke bei den geflochtenen Schnüren kannst du nicht messen. Ja. Die sind alle glatt und ob die nur Millimeter dünner sind, lieber beim Hechtangeln etwas dickere Schnüre. Nicht? Und die Spule schön voll machen, weißt du, man braucht nicht die ganze Spule voll teure geflochtene Schnur machen. Du, weißt du, wenn du maximal 100 Meter oder 150 Meter geflochtene Schnur hast, jeder vernünftige Fachhändler, weißt du, meistens geht mehr Schnur drauf, macht dir dann eine alte oder eine monophile Schnur darunter. Die verhindert auch, dass die Schnur auf der Rolle durchdreht und dann 150 Meter stabile geflochtene Schnur drauf. Nicht? Und dann da wird ein Stahlfuhrfach vorgeschaltet, nicht?
Da ist es wieder.
Ja, das Stahlfuhrfach. Also, und die Stahlfuhrfächer gibt's eben in unterschiedlichen Stärken. So, ich würde immer so sagen, zwischen 8 und 12 Kilogramm Tragkraft muss so ein Stahlfuhrfach schon haben, nicht? Und nicht so eine schweren Dinger nehmen, was du, also, diese Stahlfuhrfächer haben ja immer oben ein Tönnchen. Nicht ein Tönnchenwirbel, dass ich das auch ein bisschen ausdrehen kann und unten einen sogenannten Snap, das ist eigentlich nur so der Einhänger, nicht? Denn du musst darauf achten, was wenn dieser Einhänger, wenn da noch ein dicker Wirbel vorgeschaltet ist, wenn der zu schwer ist, der kann das Laufverhalten der Köder beeinflussen, nicht? Also nur dieses Stahlfuhrfach, Tönnchen, wo ich die geflochtene Schnur einknote mit einem vernünftigen Knoten. Dann unten der Snap da dran und da kann ich jetzt meinen Köder einhängen. Nicht? Und ein Anfänger würde ich immer sagen, nimm Gummifisch, so ein 12 cm Gummifisch, was du mit einem stabilen Einzelhaken und dann kommt es immer darauf an, ist das langsam oder schnell fließendes Gewässer, da kommt ja vorne so ein Jig-Haken rein.
Woher kenne ich das denn? Also schmeiße ich ein Blatt rein?
Ja, und das Wasser musst du ja gucken.
Was, ja, aber wenn ich keine Ahnung habe, dann muss ich ja erstmal...
Ja, dann wirfst du ein Stück Holz rein und okay, siehst alles. Und du kannst dann ja auch mal... guck mal, bevor ich auswerf, Jochen, halte ich den Köder immer mal im Wasser und gucke schon mal nach dem Köderspiel.
Okay. Nicht?
Also die Faustregel ist, den Kopf so leicht wie möglich. Also du musst ja diesen Gummifisch irgendwo auf einen sogenannten Jig-Haken schieben. Mhm. Ne? Also in der Regel 5, 7 oder 10 Gramm, meistens nicht schwerer. Dieser Jig-Haken, der wird ja eben unter den Gummifisch durchgestochen und guckt nur die Hakenspitze raus. Du musst dann aber immer einen Zusatzhaken, diesen sogenannten Angst-Drilling, also ein Stahlvorfach mit dem Drilling, ne, den du hinten so praktisch in Höhe des Weitloches montierst. Entweder an die Seite oder am Bauch, weil die Bisse von hinten kommen. Und also es gibt auch sogenannte Kopfbeißer, guck mal, diese fertigen Dinger, die haben auch teilweise 2 oder 3 Drillinge. Man braucht da keine Angst haben. Der Fisch guckt nicht, ob da ein Drilling drin ist, ein Einzelhaken drin ist. Also der Jig-Haken alleine, der kann dazu führen, dass er Gummifisch nicht hält. Also immer diesen Zusatzdrilling montieren. Ne? Der wird immer über dieses Öhr vom Jig-Haken geschoben und dann gesichert durch den Karabiner, der von der Schnur kommt, vom Stahlfuhrfach, dass er nicht runterrutschen kann. Nicht? Und dann immer ein bisschen Strom aufwerfen und dann durchs Wasser leiern. Was du mal schneller, mal langsamer, das schreibt dir dann immer die Fließgeschwindigkeit vor, wenn du ständig am Grund hakst. Beim Hechtangeln musst du immer Köder nehmen, die flach laufen. Und jetzt gerade im Frühjahr sind sie auch noch oft ufernah. Also das ist so die Standardformel, nicht? Und wenn jetzt das Kraut höher kommt, dann gibt das spezielle Köder, weißt du, die man im Kraut einsetzen kann. Jigspinner oder Shatterbaits, das sind so Köder, die man auch mal durch so Seerosen und ähnliches ziehen kann, damit du nicht gleich einen Hänger hast.
Ne? Was ist denn, wenn ich an einem Gewässer bin, was überhaupt nicht fließt?
Ja, das ist ein stehendes Gewässer, der macht das relativ leicht. Du musst ja auch ein Wurfgewicht
haben. Aber da ist auch ein Hecht drin, ne?
Ja, natürlich, gerade in den großen Seen. Also das sind, die Hechte stehen, wie gesagt, jetzt oft nur ufernah.
Das heißt, ich muss auch gar nicht so weit rauswerfen.
Nein, nein, du wirfst dann parallel zum Ufer, du kannst aber auch mal rüberwerfen aufs andere Ufer. Also es gibt ja Freiwasserhechte, das gibt ja, der Hecht kann überall beißen, Jochen. Also es ist nicht so, dass du jetzt nur immer da, wo Kraut und Schilf ist, ist natürlich vom Vorteil, aber es gibt zum Beispiel in den großen Seen, was so diese Maränenhechte oder sowas alles, die sich nur auf solche Fische spezialisiert haben. Das sind die sogenannten Freiwasserhechte. Und dann gibt es die Standhechte. Also eins kannst du dir merken, wo du einmal einen Hecht gefangen hast, wirst du immer mal wieder einen fangen. Ne? Das ist ein idealer Standort, da stellt der Hecht sich ein dann. Ne? Und dann, wie gesagt, jedes Hindernis im Wasser bringt Fisch, kann natürlich auch Hänger bringen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wo man hinwirft. Und das Hechtangeln ist relativ simpel. Also wir sagen einfach, den Köder durchleiern. Ne? Du drehst ihn einfach nur durch, du brauchst auch nicht viel Techniken mit Drillstopp und absenken lassen oder ähnliches. Also für einen Anfänger jetzt, wohl gesagt.
Mehr, und der Hecht, ne, beißt tatsächlich deshalb auch die Haken hinten noch drin, von hinten.
Der teilweise auch von vorne oder
damit, quer, wenn er von hinten weiß, damit.
Aber der Hecht ist so gierig, Jochen, dass du manchmal sogar, dass die zwei, dreimal, ich selber habe erlebt, Jochen, dass ich mit einem, ich glaube damals mit einem Spinner, also mit einem großen Spinner geangelt habe und war so, und oh, Ding ist gleich ufernah und wollte den schon so aus dem Wasser heben, was so, um neu zu werfen, und da springt der Hecht hinterher, der ist aufs Land gesprungen.
Der ist aufs Land gesprungen?
Ja, ja.
So, was hast du gemacht?
Ja, ich habe ihn gegriffen, nicht? Und dann
aber da Vorsicht.
Ja, ja, du fasst ihn nie ins Maul. Also, Jochen, den Fehler machst du nur einmal, ne? Niemals diese Handlandung, ne? Also, die Experten machen eine Handlandung, ne? Aber die kennen das, ne? Du darfst den Hecht nie in Kienbogen greifen, denn hast du so, also, jeder Hechtangler blutet. Du darfst auf keinen Fall den Hecht in die Kiemen greifen oder ins Maul greifen, dass du blutest den ganzen Tag. Ich weiß nicht, ob die irgendwie Gift haben oder weiß ich was alles. Also, du siehst aus, als wenn du ein Fleischwolf gewesen wärst mit der Hand, ne? Nein, das gibt einen Kiembogengriff. Also da musst du gleich hinterm Kiembogen hast du eine Chance einzugreifen. Das sind keine Haken oder Zähne oder ähnliches. Ne? Aber wenn du in den Kiembogen reingreifst, wie normal, weißt du, den lässt du sofort wieder los oder kriegst die Hand gar nicht wieder raus.
Was ist denn da drin?
Das sind ja die Kiembogen, weißt du, und die sind so messerscharf, also dass eine Rasierklinge stumpf gegen.
Ne? Ach du Scheiße.
Du hast alles voller kleiner Kniffe.
Also, okay, wenn der jetzt einem nicht aufs Land springt, wie fasst man den dann an?
Ja, mit Keschern. Einmal mit dem Kescher und dann pfeifst du ihn übers Grill. Also, du sollst ihn dann ja auch, wenn du ihn dann hier betäuben und abstechen. Nicht? Also, auf alle Fälle.
Aber du musst ihn dann ja in die Hand nehmen irgendwann.
Ja, dann fasst ihn über den Rücken.
Okay.
Ne? Also, wenn er noch nicht groß genug ist. Und sonst musst du einen Lappen drüber legen.
Also Lappen oder Handschuhe anziehen.
Ja, nein, die Experten haben einmal einen Handschuh dabei.
Okay.
Das ist jetzt kein Quatsch, ne? Nein, das ist kein Quatsch, Jochen. Also ich glaube es mir, wenn nach einem erfolgreichen Angeltag blutet jeder Hechtangler. Der irgendwo kriegst du einen gewischt, weißt du, der hat, ich weiß nicht, es gibt eine Zahl, die habe ich jetzt nicht im Kopf, ich glaube 420 Zähne oder so ähnlich hat der. Also das ist äußerst gefährlich. Ne? Also du wirst ja nicht gleich dran sterben, ne? Aber du blutest richtig, weißt du, und wie gesagt, und deine Hand sieht aus, als wenn du die irgendwo im Reißwurf gehabt hättest dann, ne? Wenn du dann einen Kiembogen greifst.
Das heißt, beim Hechtangeln Lappen mitnehmen oder eben Handschuhe tatsächlich.
Ja,
dann Handschuh, sind das dann so spezielle Stahlhandschuhe?
Fischlampen, Lederhandschuhe.
Lederhandschuhe.
Ne? Jeder Angler hat ja einen Lappen oder ähnliches dabei, muss ja auch mal die Fische wäschen. Die Hechte riechen ja, Jochen. Also ich bin ja kein, also ich bin ganz ehrlich, nee, ich bin kein Hechtfan. Ne?
Aber ich deine Frau macht da so leckere Hechtfrikadellen, habe ich gehört.
Ja, macht Fischfrikadellen, aber noch lieber als Dorsch, weil das geht ja im Augenblick leider nicht mehr. Nee. Also Hecht, Jochen, bringt mal Spaß, einen zu angeln, aber ich würde mich nie als Hechtangler bezeichnen. Also, wie gesagt, man freut sich natürlich, was sind kampfstarke Fische, weißt du, wenn du so einen riesen Hecht fängst, aber also das ist
schmeckt nicht der dir nicht oder ist das zu, der ist ja auch sehr grätig, ne?
Ja, unheimlich redig. Ja, wie gesagt, der Hecht hat schön, guck mal, es gibt ja fünf Schnittetechnik, ne? Mhm. Wenn du ganz sicher sein willst, das Schwanzstück, das hat keine Gräten.
Ja, super.
Das Schwanzstück hat keine Gräten, weißt du, und das Rückenfilet, die Hechte haben ja diese Y-Gräten, ne? Mhm. Da musst du dann schon ein bisschen aufpassen und dann mal gucken. Aber wie gesagt, durch diese fünf Schnittetechnik kannst du schon ein bisschen sauberes Filet schneiden und dann hast du das auch schon fast grätenfrei. Außerdem, was du, wenn du mal eine Gräte im Mund hast, die kannst du ja wieder ausspucken und ähnliches. Mhm. Also das gehört am Fischessen ja wahrscheinlich dazu. Aber die sind ja auch so ein bisschen glitschig und Hecht riecht auch ein bisschen. Also, ich bin ja mehr der Meeresfisch-Fan. Also, Hecht angeln bringt schon mal Spaß, aber dann angle ich doch lieber einen Barsch oder einen Zander, muss ich ehrlich sagen.
Und Glaubst du, das geht anderen Anglern genauso, dass die sagen, ja, okay, ich angel zwar gerne Hecht, aber Essen ist das eigentlich nicht so mein Ding.
Ja, guck mal, da streiten sich ja wieder. Also das ist ja, was in Deutschland verboten ist, diese Catch-and-Release-Geschichte. Guck mal, das ist eben unser Problem. In den Niederlanden musst du jeden Hecht zurücksetzen. Musst du. Mhm. Ne? Das ist die Polizei des Gewässers, was so der regelt alles. Sucht sich natürlich leichte Beute, kranke Fische und ähnliches. Was so. Und bei uns musst du eben jeden Fisch abschlagen und verwerten. Ne?
Gibt es genug?
Genug, ja.
Hechte?
Hechte gibt es genug. Hecht ist nach wie vor also Zielfisch Nummer 1 in Deutschland, würde ich sagen. Nicht? Also es gibt jede Menge Hechtangler, was so traditionell am 1. Mai zum Hechtangeln und zum Anditzangeln und nee, guck mal, diese ganzen Bottengewässer und sowas alles, die leben davon, was so, dass da große Hechte sind und ein Hecht ist nach wie vor, also Zielfisch Nummer 1 in Deutschland.
Gibt es in jedem Gewässer eigentlich Hecht? Ich habe jetzt so ein, ich will jetzt nicht sagen Tümpel, aber ich, bei uns da oben, da ist schon ein kleines Gewässer. Ja, wie beschreibe ich denn die Größe? Ja, ich würde mal sagen so 100 Meter Durchmesser, 200 Meter Durchmesser ja, ungefähr. Ja,
da ist ein Hecht drin.
Da ist ein Hecht drin?
Mit Sicherheit, ja. Nee. Also guck mal, die Hechte sind, also es ist ja so, der Hecht liebt klares Wasser. Nee? Also wenn das Wasser gut sichtig ist, dass du durchgucken kannst, was ein Bewuchs drin ist, ein klares Wasser, ist in der Regel ein Hecht drin. Also ist das Wasser trübe, also undurchsichtig, also nicht braun, aber wie gesagt milchig, dann ist das meistens ein Zandergewässer. Nee? Aber Hecht ist eigentlich in jedem Gewässer, ne?
Wenn ich mich jetzt ans Ufer stelle, kann ich einen sehen, theoretisch, wenn ich warte?
Ja, überhaupt, jetzt ist es schon ein bisschen spät. Aber wir haben früher die Hechte richtig, als Jungs haben wir sie geschnürt. Du konntest die Hechte, siehst du, die stehen im flachen Wasser. Und wenn die jetzt gerade in der Zeit, wenn die laichen wollen, ne, dann siehst du die Hechtmutti, die ist in der Regel etwas korpulenter. Ne, also meistens, wenn du einen großen, schweren Hecht fängst, ist das immer eine Frau. Mhm. Ne, aber daneben stehen dann die Männer. Und teilweise 5, 6 Hechte lungern dann da rum, ob da irgendwie mal dazu kommt, ihren Samen loszuwerden, wenn das Laichgeschäft liegt. Und der eine und andere bezahlt das bestimmt auch mit seinem Leben, wenn er so ein spritziger junger Hecht dabei ist, und die Dame hat abgeleicht, die wird den geschnappt. Und wenn du jetzt ruhig am Wasser bist und passt auf, dass die Sonne von vorne kommt und du kannst ins Wasser gucken, dann kannst du die Hechte richtig stehen sehen. Nicht? Also darfst du natürlich nicht wie der Elefant am Ufer langlaufen, sondern ganz vorsichtig, dann siehst du sie sehen. Also jetzt in Dörpung, wo wir beide mal gemeinsam waren, da stand eine richtig große Hechtmutti, da an einer Kante, da jeder, der das Gewässer einigermaßen kannte, wusste, wo die stand. Und da kannst du sie beobachten, Und wenn die nachher geleicht haben, dann sind sie weg. Im Übrigen haben meine Kollegen...
Wo sind sie hin?
Ja, die suchen der Nahrung wieder, nicht? Also die stehen ja nicht mehr im Uferbereich, wo man sie sehen kann, sondern dann sind sie auf Yacht.
Die bleiben aber im Gewässer drin.
Ja, die bleiben in dem Gewässer. Du, meine Freunde hier von meinem Club der alten Säcke, die hatten jetzt, letzten Donnerstag hatten die sich mal wieder getroffen. Und ich konnte ja leider nicht, weil ich unterwegs bin. Und da hatten beim Friedfischangeln, mit Maden oder ähnliches, fängst du Rotaugen oder einen kleinen Brassen oder ähnliches, 2 Hechtattacken. Ne? Da hat ein Friedfisch auf deinen Köder hat ein Friedfisch gebissen. Und den wirst du hier rausholen, der hat ja ein bisschen Gewicht, das dauert ja einen Augenblick. Und dann sind die beiden vom Hecht attackiert worden. Ne? Ja, die Hechte haben jetzt Kohldampf, die sind mit dem Leichen fertig, die müssen sich jetzt wieder was anfressen. Bringt schon Spaß, jetzt zum Hechtangeln zu fahren. Also die Chance, jetzt einen Hecht zu fangen, ist besonders groß.
Ne? Dann wünschen wir allen Petri Heil. Horst, vielen Dank. Und ich habe gesehen, draußen steht ein Auto vollgepackt. Wo geht's denn hin?
Wir fahren nach Bützow. Mhm. Das ist eine Justizvollzugsanstalt. Da haben die Insassen einen Angelverein gegründet und mit denen wollen wir gemeinsam mal angeln.
Das gibt's nicht.
Ja. Mit Strafgefangenen. Ne?
Aber die haben keinen Teich im.
Die haben Teich im. Also in der Justizvollzugsanstalt haben die drin einen Gewässerteich. Und das ist eine JVA für besonders schwere Fälle. Also da sitzen lebenslängliche, die Sicherungsverwahrung haben. Das heißt, Jochen, wenn du jetzt mal straffällig wirst und wirst zu lebenslanger Haft verurteilt, das ist ja 15 Jahre in Deutschland, und da wird die besondere Schwere der Tat festgestellt, dann kommst du anschließend ja nicht auf freien Fuß, aber du hast ja deine Strafe abgesessen, dann kommst du in Sicherungsverwahrung, heißt das.
Ne? Und mit denen gehst du angeln?
Ja. Ja, mit Heinz zusammen, ne?
Okay, und dann entsteht ein Film draus.
Ja, wir sind da, wir fischen dann auch noch im Bützow selbst, in dem Ort oder sowas alles. Das Ganze läuft ja da drum, also, das sind ja Psychologen, das sind ja kranke Menschen, muss man ja, also, die sind krank, also, denen muss geholfen werden und die kommen durch dieses Angeln, Angeln beruhigt, ne? Die sitzen dann an diesem Teich und frönen ihrem Hobby, kommen dann irgendwie runter, sind nicht mehr so aggressiv, nicht mehr so aufgeregt, werden dann so ein bisschen geerdet, ne? Hoffe ich zumindest. Nee.
Damit in der JVA ein bisschen Ruhe einkehrt.
Ja, und auch die Leute ja selber, das nützt ja nichts, was du, wenn du so aufgeregt und Hektiker bist oder ähnliches und dich das Angeln beruhigt, was du, guck mal, wenn ich am Gewässer sitze, was, und Heinz ist nicht gerade dabei, dann bin ich auch die Ruhe selbst, weißt du, nicht? Aber das kann schon richtig beruhigen. Also für mich das Beruhigendste ist ja Jochen Aalangeln oder so. Mhm. Also wenn ich da nachts allein sitze am Gewässer, habe meine Routen draußen, dann nimmst du die Natur in dich auf, weißt du, du hörst jedes Geräusch, weißt du, du freust dich natürlich über jeden Biss, wenn ein Fisch kommt oder ähnliches nicht. Aber dann bist du geerdet, da kommst du richtig zur Ruhe, weißt du, und erlebst Dinge, die du sonst nie erlebst. Ne?
Hast du Bammel?
Nee. Nee, Angst und Geld habe ich nie gehabt, Jochen.
Ja, dann viel Spaß. Das heißt, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also, das heißt, die haben in der JVA einen Teich oder geht ihr raus?
Nein, in der JVA. Das ist ja eine geschlossene Anstalt. Die dürfen nicht raus, Jochen.
Das heißt, ihr werdet bewacht von Sicherheitspersonal?
Ja, das wird bewacht. Und die sind natürlich vorher gebrieft.
Die sind am anderen Ufer, oder?
Nein, das eine war so, der sich bereit erklärt hat, du musst ja vorher das Einverständnis haben. Das soll ja auch nicht vorgeführt werden oder ähnliches, weißt du. Und der möchte gerne mit uns an. Wir sind angeschrieben worden. Das ist ein Fan von unserer Fernsehserie.
Ach so.
Weißt du? Und da ist diese ND entstanden, weißt du, und dann haben wir gesagt, komm, das unterstützen wir, da fahren wir mal hin. Ne?
Das heißt, morgen geht's los?
Ja, morgen früh geht's los und wir drehen dann drei Tage in Bützow. Wir haben das volles Programm und dann am Wochenende haben wir Wünsch dir deinen NDR. Da hat Heinz, kannst dich ja bewerben, ne, beim NDR, ist einen Tag mit uns zusammen fischen, da hat Heinz, glaube ich, 12 Leute eingeladen. Da angeln wir im Übrigen am Weißen Knie in Husum.
Ne? Ah.
Ne? Der Jörg Ovens, mein Angelfreund, war so, der hat das organisiert.
Da komme ich vorbei. Wann ist das? Nächstes Wochenende?
Jetzt kommt ein Sonnabend. Ne?
Da komme ich vorbei und sage Hallo.
Ja, das freut mich. Ja, kommen wir gleich einen Podcast aufzeichnen, Jochen.
Ja, ne? Ja, das machen wir.
Am Gewässer. Ne? Also Jörg Ovens ist da, Heinz ist da, weißt du, und eben diese 12 Gäste, die wir da eingeladen haben. Und wir angeln da mit denen einen Tag, weißt du. Und anschließend fahren wir gleich nach Hamburg. Da drehen wir eine Folge in der Bille.
Mann.
Volles Programm, Jochen.
Immer was zu tun. Ja. Das heißt aber, wir haben doch die Gelegenheit dann in Husum. Dann
im Husum, ja. Also ich bin, wie gesagt, bis Donnerstag bin ich jetzt in Bützow. Mhm. Freitag hätte ich noch Zeit. Okay. Und Sonntag bin ich dann eben bis nächste Woche, dann da sind wir unterwegs. Ne? Deswegen habe ich, das ist ja immer das, was ein Außensteher nicht sieht. Also wenn ich jetzt hier zum Angeln gehe, dann weiß ich, was los ist. Ne? Mhm. Aber was erwartet mich in Bützow? Ne? Deswegen war so, ich habe jetzt Friedfischgeschirr mit, ich habe Raubfischgeschirr mit, ich habe Futter mit, Maden, Pinkies, Würmer, Mais. Weißt du, eine Fiederroute, eine Matchroute, eine Stellfischroute. Also Wahnsinn, was man alles an Gerät mitschleppt. Was
dann ja, dein Kofferraum war voll und du hast ein Kombi.
Ja, ja, naja. Also wie gesagt, da schleppst du schon unheimlich viel mit, weißt du, weil das eben die unterschiedlichen Angelarten sind und du weißt ja nie, was dich erwartet. Guck mal, wenn wir wollen dann auch noch in der Warnow fischen, ne, ist da jetzt Hochwasser, Flachwasser, ähnliches, weißt du, deswegen musst du immer. Und wenn du am Gewässer bist und meistens fehlt dir irgendwas, und wenn du es nicht hast, weißt du, bist du aufgeschmissen. Deswegen.
Das heißt, letzte Frage für den Podcast heute. Das heißt, du gehst immer zum Gewässer und dann fängt doch das Kribbeln an.
Ja.
Oder wenn du den ersten Blick auf das Gewässer, da könnte ich das und wie, was geht denn dir vor?
Ja, genau. Also du musst das Gewässer lesen, weißt du, dann siehst du, Mensch, da drüben ist ein Unterstand, da könnte vielleicht mal ein Hecht stehen, weißt du, aber jetzt so in der prallen Mittagshitze hat eigentlich keinen Wert, der mal drauf zu werfen und nicht so. Und wie gesagt, dadurch, dass wir nicht keinen lebendigen Köderfisch mehr einsetzen, dann musst du dir vorher erstmal einen Köderfisch angeln, den du natürlich töten musst. Den kannst du dann auch nochmal hinlegen. Also meistens machst du dir, wenn du ganz sicher sein willst, sage ich immer Friedfisch angeln. Legst dir einen Futterplatz an, ne, wo ich entweder Fieder, Stipp oder mit der Matchrute angel, nicht? Und dann guckst du ja, wie die Strömung läuft, weißt du, und guck mal. Und da, wo wenn da viele Fische kommen, locken auch die Räuber an, weißt du. Und da könntest du dann auch nochmal eine Hechtrute hinlegen, weißt du, ne? Allerdings mit dem toten Köder. Fisch dann. Ne? Aber geht auch. Nicht? Also mittlerweile, ich mache demnächst in der Folge mit der Fachtatsche Fisch und Fang, da angeln wir ausschließlich nur mit toten Ködern. Deadbait ist das neue Zauberwort. Mittlerweile kriegst du in jedem gut sortierten Fachhandel, vom Hering über Makrele über Blui und alles, was so irgendwie fettreiche Fische, mit denen gezielt auf Hecht geangelt wird. Ne? Weil wir eben nicht mehr mit dem lebendigen Köderfisch angeln dürfen, sondern nur mit dem toten. Und da gibt's.
Das heißt, sie haben in der Kühltruhe.
Ja, also ich war jetzt hier in Cottbus bei Vivian Freier, ein großes Angelgeschäft. Der hat einen riesen Versandhandel nur mit toten Köderfischen. Da kriegst du von der Makrele über einen Hering bis zum Blue, alles, alles. Rotauge, Plötze, alles fachgerecht eingepackt. Guck mal, ich selber habe ja hier bei mir in der Truhe im Tobiasfische eingefroren. Ne? Wenn ich mal zum Hornecht angeln oder sonst gehen will, das ist das immer Notköder, was so nenne ich immer diese eingefrorenen toten Köderfische, ne?
Horst, grüße mir den Heinz, aber wir sehen uns dann entweder Freitag nochmal, dass wir noch eine Folge aufzeichnen oder sonst komme ich euch in Husum besuchen.
Also wie gesagt, wir sind da, das ist ja in der Südermarsch, ne? Mhm. Das weiße Knie.
Ne? Das weiße Knie. Ja. Ich werde rausfinden, wo das ist. Ich gehe das Ufer lang, ich finde
euch. Dann rufst du mich an.
Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, mach's gut, tschüss.